Raubkunst, Beutekunst, Verbrechen aus der Kolonialzeit. Das ist ein großes Thema und meist geht es dabei um Artefakte, die sich in Museen befinden. Manchmal wie zum Beispiel gerade die Benin-Bronzen, dann nach langer Verhandlungszeit und Diskussion auch zurückgegeben werden. Die Kunstkritikerin und Kulturjournalistin beim Tagesspiegel, Nicola Kuhn, geht die Sache in ihrem neuen Buch ganz anders an. Der chinesische Paravent heißt es, wie der Kolonialismus ins deutsche Wohnzimmer kam. Und darüber, über dieses Buch will ich jetzt gerne mit ihr reden. Herzlich willkommen hier bei uns, Nicola Kuhn.
Vielen Dank.
Raubkunst im Wohnzimmer. Also was war denn für Sie der Auslöser, das näher zu betrachten?
Also es gab vielleicht zwei Auslöser. Das eine ist, dass ich als Kunstredakteurin mich sehr intensiv mit NS-Raubkunst beschäftigt habe und eigentlich immer schon auch gedacht habe bei dem Fall Gurlitt, dass man sich wirklich auch zu Hause umschauen muss, die Bilder umdrehen und überlegen muss, woher kommt das eigentlich. Das andere ist, dass mein Elternhaus im Rheinland aufgelöst wurde und dieser chinesische Paravent also von dem Elternhaus nach Berlin kam und in dem ersten Corona-Winter mein Ressortleiter die schöne Idee hatte, man sollte sich ein Objekt zu Hause aussuchen, um die Gedanken auf Reisen zu schicken. Also sozusagen innerlich zu fliegen, aber eben doch zu Hause zu bleiben. Und dann dachte ich, okay, das ist die Gelegenheit, mich mit dem Paravent zu beschäftigen, von dem meine Mutter immer erzählte, also es war von ihrem Großvater ein Erbstück an sie gewesen, das sei ein Geschenk des Kaisers von China an ihren Großvater. Und das klang natürlich spannend genug, sich damit mal zu beschäftigen.
Ja, hört sich auch spannend an und ich finde es total irre, weil Sie ja bei dieser Recherche Ihre Familiengeschichte auch nochmal völlig neu kennengelernt haben, oder? Also es geht um Kolonialgeschichte, aber in Ihrem Fall dann auch ganz persönlich um Ihre Familie.
Ja, also das war tatsächlich auch ein bisschen aufregend, das zu erfahren. Ich habe also bei meinem Onkel angerufen, der auch noch in Hamburg lebt. Also die Kommanditgesellschaft meines Urgroßvaters war in Hamburg gegründet worden. Und der sagte dann gleich, also pass auf, dein Urgroßvater hat sein Geld mit der Verproviantierung von Truppen im Boxerkrieg verdient. Das hat einen Ogu. Also insofern war ich schon ein bisschen vorgewarnt, dass das nicht schön wird, aber dass es dann tatsächlich immer weiter ging und er auch noch die deutschen Truppen, also Schutztruppen im Krieg gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika verproviantiert hat und später noch die deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg entlang der Westfront, also das hat mich dann doch ziemlich überrascht, das muss ich sagen.
Jetzt ist sicherlich eine Sache die, dass damals das Schuldbewusstsein oder das Unrechtbewusstsein, was das anging, kollektiv irgendwie nicht vorhanden war, zumindest bei denen, die irgendwo eingefallen sind. Ist das für Sie wie so eine, ja, also das heißt eine Entschuldigung, aber auch eine Erklärung, weil die Menschen waren ja nicht alle schlechter als heute.
Auf jeden Fall. Also man hat ja seine Parameter, wie man etwas beurteilt und ist oft erstaunt, auch wenn man selber auf Sachen schaut, die vor 10 Jahren ganz klar schienen. Also so, wie wir uns eben auch nicht mit NS-Raubkunst beschäftigt hatten und dachten, was im Museum hängt, ist alles in Ordnung. Ja, also ich war sehr überrascht und dachte, komisch. Eigentlich müsste jeder Mensch einen Kompass haben, aber das haben viele dort eben nicht gehabt. Es ist die Ausnahme, dass Menschen sich artikuliert haben und gesagt haben, das geht eigentlich nicht.
Ich habe im Vorfeld zu diesem Gespräch und nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, mit ein paar Freunden und Bekannten gesprochen. Sagt euch das was, der Boxerkrieg, Sie haben es ja gerade schon erwähnt und wusstet ihr, dass Deutschland auch in China eine Kolonie hatte? Es war sehr gemischt, einige hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm, dann kamen wir auch auf das Tsingtao-Bier, weil das war ja in Tsingtao. Auch lustig, dass das Bier so halb verändert wurde im Namen, ne? Tsingtao. Egal. Vielen ist das gar nicht so richtig im Bewusstsein. Woran haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegt? Also bei Afrika hat man das schon noch auf dem Schirm, vielleicht auch wegen der ganzen Diskussion, die es in letzter Zeit gab um die Benin-Bronzen, aber China?
Also mit China ist es tatsächlich so, das war eine sehr, sehr kleine ein kleines Gebiet, Kriatschur. Das hatte nur 655 Quadratkilometer und man hatte sich eigentlich gedacht, dort eine Musterstadt, also das heutige Qingdao, so heißt die Stadt heute, einzurichten. Man wollte also wirklich Vorbild sein, auch bei den anderen Nationen, die schon länger da waren und als Kolonialmächte sehr viel bedeutender waren. Dass es heute nicht so im Vordergrund steht, wie die in den afrikanischen Ländern liegt bestimmt auch daran, dass China selbst sich da nicht äußert. Also für sie, für das Land, für die Nation ist es nach wie vor eine Demütigung und der möchte man sich nicht ausliefern dadurch, dass man Rückgabeansprüche stellt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das aber ändert, dass da vielleicht wirklich noch Bewegung hinkommt. Nicht zuletzt dadurch, dass es ein Forschungsprojekt gibt von 6 deutschen Museen, die sich in ihren Beständen umschauen, was dort an Raubkunst und Raubgut aus dem Boxerkrieg gelandet ist.
Können Sie den Boxerkrieg vielleicht noch ganz kurz erklären, für alle, die es auch nicht auf dem Schirm haben?
Ja, sehr gerne. Die Boxer waren sozusagen eine Widerstandsgruppe, benannt nach eine Kampfgruppe, eine Kampfsportgruppe, deshalb die Bezeichnung. Und die haben sich im Norden Chinas zusammengetan, um eben gegen die Besatzungsmächte sich zu wehren. Das hat tatsächlich übergegriffen, es ist immer stärker geworden. Also wir sprechen von dem Jahr, von der Jahreswende 1900. Und tatsächlich ist es da so weit gegangen, dass die deutschen oder die internationalen Gesandtschaften in Peking belagert wurden. Und das hat eine sogenannte Acht-Mächte-Allianz auf den Plan gerufen. Also Österreich, Ungarn, Amerika, England und so weiter, die dann nach 55 Tagen es geschafft haben, diese Aufständischen, also mittlerweile hatte sich auch die chinesische Armee auf die Seite der Aufständischen gebracht, also diese Gesandtschaften wieder zu befreien. Und danach begann etwas, was eben ganz große Auswirkungen hatte, eine unglaubliche Plünderei. Und das über Monate. Und daran haben sich alle beteiligt, aber ganz besonders die deutschen Truppen, die kamen nämlich zu spät. Also da waren sozusagen die Gesandtschaften schon wieder befreit und der Kaiser hatte ihnen den Fahrplan gegeben, sie dürften so viel Beute machen, wie sie wollen.
Das ist wirklich unvorstellbar, oder? Dass man von ganz oben die Erlaubnis kriegt, zu sagen, hier, ihr könnt hier plündern gehen. Also das hat mich auch echt wirklich geschockt. Der Paravent, jetzt weiß man ja nicht, ob der aus einer Plünderei stammt. Also das Geschenk vom chinesischen Kaiser war es wahrscheinlich nicht. Konnten Sie denn rausfinden, wo dieser Paravent nun her war?
Leider nicht. Also das ist auch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Obwohl, ich habe etwas ganz Tolles erfahren, im Museum für ostasiatische Kunst in Köln gibt es tatsächlich ein Pendantstück, was auch vollständig ist. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich nämlich festgestellt, dieser Paravent, der einen ganz zauberhaften Drachen zeigt, ist deshalb auch unvollständig, weil es eigentlich immer 2 Drachen sind. Und dieser Drache ist gedreht worden. Das heißt, er steigt aus dem Meer auf, aber dieses Meer ist rechter Hand. Und ganz abgesehen davon war es auch ursprünglich kein Paravent, sondern ein Textil, das vielleicht in einem Tempel hing oder ein Raumteiler war in einem Palast. Was ich herausgefunden habe, sogar ganz, ganz schnell, das war, es muss irgendwie einen Zusammenhang zum kaiserlichen Hof gegeben haben. Nämlich die Krallen dieses Drachens oder die Klauen haben 5 Krallen. Und das ist ein Indiz dafür, dass es wirklich einen kaiserlichen Hintergrund gibt.
Jetzt finde ich es ja total spannend, dass man sich vornimmt, also Sie sind ja da auch erfahren, was Raubkunst, das alles das Thema angeht. Trotzdem, wenn man dann einsteigen will, aufgrund dieses Paravents, die Familiengeschichte und diese Kolonialgeschichte und Raubkunst zusammenzubringen, da gibt's ja kein Nachschlagewerk, wo man sagen kann, ja, das ist da und da und das kommt da und daher. Wie sind Sie denn in Ihrer Recherche vorgegangen oder wie schwierig war das, überhaupt Informationen zusammenzufinden?
Also ich habe vielleicht ein bisschen eine privilegierte Ausgangssituation gehabt, weil ich als Kunstjournalistin mich sehr viel mit Kuratoren und Wissenschaftlern und auch Aktivisten beschäftige, die auf dem Gebiet unterwegs sind. Und dadurch hatte ich natürlich schon mal eine Reihe Ansprechpartner, die ich fragen konnte, die ich vor allen Dingen aber auch gefragt habe um meine weiteren Gesprächspartner. Es sind ja auch noch 10 weitere Kapitel, in denen auch ähnliche koloniale Familiengeschichten abgehandelt werden, zu finden. Ansonsten ist es sehr schwierig. Also das muss ich sagen, wenn man so etwas zu Hause hat und den Verdacht hat, das könnte etwas sein oder ich möchte einfach nur wissen, woher stammt das eigentlich? Und es gibt keine Briefe, in denen das irgendwie notiert ist von diesem Vorfahren, der es mitgebracht hat, dann ist man ein bisschen alleingelassen. Also ich konnte eben doch auf bestimmte Kontakte zurückgreifen, was ein Glück war.
Das hat Ihnen geholfen, weil genau, Sie haben ja noch andere Artefakte recherchiert. Wie auskunftswillig waren denn diese anderen Familien?
Das war für mich ganz spannend. Also tatsächlich waren meine Gesprächspartner sehr auskunftswillig. Also sicherlich ist ein Türöffner gewesen, dass ich quasi die gleiche Geschichte mitbringe. Also selbst mich in dieser sehr, sehr ambivalenten Situation befinde.
Sie waren also keine Anklägerin in dem Sinne, ne?
Nein, das bin ich nicht. Also ich habe natürlich einen Standpunkt, der sich auch durchaus unterscheidet von dem, den einzelne andere Gesprächspartner von mir hatten. Aber die Voraussetzung ist einfach die gleiche, dass man feststellen muss, mein Vorfahr hat dort etwas gemacht, was vielleicht heute sehr anders angesehen wird.
Ich habe mich, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, im Vorfeld mit Freunden darüber unterhalten und eine Freundin erzählte mir auch, ja, wir haben in unserer Familie auch etwas, was dann die Mutter einem Museum geben wollte. Die haben es nicht angenommen. Wie geht man denn damit um? Also A, fällt es einem wahrscheinlich schwieriger, das selber so zu recherchieren, wie Sie das getan haben. Und zweitens will es wahrscheinlich keiner wirklich haben oder sich damit beschäftigen.
Das ist tatsächlich so. Also die Museen werden heute geradezu bestürmt von Familien, die etwas abgeben möchten. Bei einem Gespräch im Lindenmuseum in Stuttgart sagte die Kuratorin zu mir, sie hätte eine Anweisung an die Menschen an der Pforte gegeben, wenn die Besucher mit diesen IKEA-Tüten kommen, wo irgendwelche Speere, was auch immer drin sind, nicht reinlassen, so ungefähr, weil sie das nicht annehmen dürfen. Wenn man nicht zurückverfolgen kann, woher die Objekte kommen, also wenn man nicht genau weiß, dass es aus keinem Unrechtskontext ist, dann geht das einfach nicht. Und das ist wirklich ein Defizit, auf das ich auch gerne mit dem Buch aufmerksam machen möchte, dass man da vielleicht doch sich überlegt, ähnlich wie bei NS-Raubkunst, eine Hilfestellung zu leisten, auch von der öffentlichen Hand. Denn die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort hinzuschauen, in dem öffentlichen Raum etwas zu ändern, Straßennamen umzubenennen oder wie auch immer oder auf Gebäude aufmerksam zu machen durch Gedenktafeln. Aber ich denke, die Problematik geht hinein bis in den privaten Bereich und da ist Unterstützung nötig.
Sie erwähnen in Ihrem Buch auch, dass es in den Niederlanden den Beruf des Archivvermittlers gibt. Wäre das ein guter Weg, dass man hier auch als Privatperson sagen kann, gucken Sie doch mal hier, ordnen Sie das, können Sie das einordnen? Was kann ich damit tun? Und was kann ich damit tun, um die Sachen rückgängig machen? Kann man es nicht mehr, aber etwas besser zu machen.
Also ich finde, das klingt nach einem sehr schönen Modell, weil es geht ja auch nicht nur um Objekte, sondern es sind manchmal auch Briefe, die man nicht entziffern kann oder Dokumente, die wichtig wären, die man aber nicht verstehen und einordnen kann. Also insofern, denke ich, machen die Holländer uns da vielleicht etwas vor. Was man vielleicht auch sagen muss, dass die Museen einfach überlastet sind mit den Aufgaben, die an sie gestellt werden in der Provenienzforschung. Also die Museumskuratoren, mit denen ich gesprochen habe, die sagen sofort, also nicht uns jetzt hier anklagen, sondern einfach die Forderung stellen, dass da mehr Mittel vergeben werden an diese Museen und damit sie sich auch diesem öffentlichen Interesse widmen können.
Frau Kuhn, was passiert jetzt mit dem Paravent?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet und gesagt, ich habe die zweite Hälfte. Oder was ich natürlich auch fantastisch fände, irgendwie aus China jemand, der sagt, ich glaube, das hat sich mal dort oder da befunden. Was dann damit passiert, kann ich nicht sagen. Ich werde natürlich auch gefragt, würdest du ihn zurückgeben? Und da muss ich sagen, ja. Also wenn ich jetzt mich hier schon so exponiere, dann muss ich auch den nächsten Schritt gehen und ihn dorthin geben, wo er vielleicht einmal war oder wo er besser hingehört als in meinem Wohnzimmer. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Er hat seine Geschichte bekommen und mal schauen, wie sie weitergeht. Ich bin selbst gespannt.
Ja, es ist eine Geschichte von eben mehreren in Ihrem Buch, die sich wirklich richtig gut liest. Vielen Dank dafür, dass Sie das mit uns allen auch teilen und uns die Augen öffnen. Nicola Kuhn, Der chinesische Paravent heißt das Buch, Wie der Kolonialismus ins deutsche Wohnzimmer kam, erschienen bei DTV. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Sehr gerne.